Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Wer eine Uniform trägt, wird oft auf seine Funktion reduziert. Auf das, was er repräsentiert. Den Staat, Gesetze, Grenzen, Sicherheit. Doch hinter jeder Uniform steckt ein Mensch. Manuel Ostermann ist seit mehr als 2 Jahrzehnten Bundespolizist. Millionen Menschen kennen ihn als Bundesvorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Aus Nachrichtensendungen, politischen Talkshows oder Interviews zu Themen wie Migration, Grenzschutz oder innere Sicherheit. Mich interessiert heute aber weniger der Gewerkschafter oder Mediengast. Mich interessiert der Mensch, der seit vielen Jahren erlebt, wie sich unser Land verändert. Wie fühlt es sich an, Verantwortung zu tragen, wenn Entscheidungen oft innerhalb von Sekunden getroffen werden müssen? Was macht ein Beruf mit einem Menschen, der regelmäßig mit Konflikten, Gewalt und menschlichen Schicksalen konfrontiert ist? Und warum beginnt Sicherheit vielleicht viel früher als an einer Grenze? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Manuel Ostermann.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, lieber Manuel Ostermann, ich freue mich auch. Und wir sind heute am Abend verabredet. Es ist kurz nach 21 Uhr und in Deutschland werden rein rechnerisch rund 629 Straftaten pro Stunde begangen. Das heißt, das entspricht etwa 10,5 Straftaten pro Minute oder einer Straftat alle 5,7 Sekunden. Wie blicken Sie denn auf diese Zahlen?
Ja, diese Zahlen, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre total verwundert, denn die Entwicklung bis zu dem heutigen Tag, die war ja vorgezeichnet. Wir haben quasi sehenden Auge zugelassen, dass wir diese Entwicklungen haben. Und natürlich betrübt mich das auch auf der anderen Seite, denn diese Zahlen sind alles andere als normal. Und die Frage, die müssen wir uns schon gefallen lassen, wie konnte es so weit kommen? Aber auch eine ganz wesentliche Frage, die wir zulassen müssen, wie können wir eine Kehrtwende hinlegen?
Darüber wollen wir und werden wir heute sprechen. Und wenn wir heute über Sicherheit sprechen, sprechen wir ja eigentlich über Kriminalität oder sprechen wir vielleicht längst auch über Vertrauen?
Ich glaube sowohl als auch. Und was Sie sagen, Vertrauen, das ist ein ganz fundamentaler Eckpfeiler in dieser ganzen sicherheitsspezifischen Debatte. Im Übrigen, viele verbinden ja Sicherheit immer nur mit der Diskussion rund um die Polizei. Das ist viel zu kurz gegriffen. Sicherheit ist so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, die Debatte um Polizei und was Polizei braucht oder wo Polizei sein muss, sondern sie beginnt tatsächlich bei einem ganz einfachen Selbstverständnis und das ist der Erziehungsauftrag, ob im Elternhaus oder beim Staat, will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass das Vertrauen auf der einen Seite und innere Sicherheit auf der anderen Seite nicht wegzudenken ist, quasi zwei Seiten von ein und derselben Medaille.
Wenn ich mich mit Menschen in meiner Umgebung unterhalte, und das passiert natürlich jeden Tag, dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass viele schon auch das Vertrauen so ein bisschen auch in den Staat verloren haben. Oder vielleicht provokanter gefragt, hat vielleicht auch der Staat das Vertrauen in seine Bevölkerung teilweise verloren?
Nein, ich glaube nicht, dass der Staat das Vertrauen in seine Bevölkerung verloren hat. Der Staat ist ja auch erstmal etwas, als Oberbegriff etwas sehr Subjektives, wenn man so möchte. Natürlich objektiv in den Instanzen, aber sehr subjektiv in der Wahrnehmung der Menschen. Wo wird man eigentlich mit dem Staat konfrontiert? Wo hat man positive oder negative Begegnungen? Viele vergleichen ja oder beziehungsweise denken an den Staat, an Bürokratisierung, Finanzamt, lange Verwaltungsprozesse, Gängelungen, Steuern. Aber der Staat ist so viel mehr und da denke ich mir immer, muss man vielleicht so eine Gedankenperspektive mal zulassen. Wir kennen ja diese parlamentarischen Neiddebatten, ja, Teilweise völlig verfälscht zum Thema Berufsbeamtentum. Der Staat ist zum Beispiel auch die Erzieherin oder die Lehrkraft in Kita oder Schule, die unsere Kinder versuchen, mit viel Leidenschaft bestmöglich vorzubereiten auf das, was kommt, wenn sie erwachsen sind. Auch das ist der Staat.
Und wenn Sie schon die Kinder erwähnen, wenn Kinder gefragt werden, was sie später einmal werden möchten, dann antworten manche Feuerwehrmann und der andere oder die andere sagt vielleicht Pilotin oder eben Polizist. War denn Bundespolizist für Sie tatsächlich ein Kindheitstraum oder sind Sie da eher zufällig dort gelandet?
Nee, jetzt wird es tatsächlich echt romantisch. ich konnte mir seit Kindesbein nie einen anderen Job vorstellen, tatsächlich nie einen anderen Job vorstellen. Das fing so an mit 5 Jahren und der Wunsch, nichts anderes machen zu wollen, war tatsächlich, da war ich 6, da hat mich mein Onkel, der selber Polizist ist, mit auf die Wache genommen und da war es um mich geschehen. Und wenn ich sage, es gab keine andere Option, dann meine ich das auch genauso. Meine Eltern waren schon sehr verzweifelt, denn Polizeibeamter zu werden hat ja viele Faktoren. Übrigens eher auch Faktoren, für die man gar nichts kann, also gesundheitliche Faktoren. Mhm. Aber nein, das ist so eine richtige romantische Geschichte, wo wahrscheinlich der ein oder andere die Augen im Kopf verdreht und sich so denkt, ja natürlich, das muss er sagen, ist aber die Wahrheit, ich wollte es schon immer werden.
Ja, also lagen die Gene schon so ein bisschen in der Familie.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Welche Werte haben Ihnen denn Ihre Eltern mitgegeben? Wie sind Sie aufgewachsen, was Werte und Wertevorstellungen angeht, als Jugendlicher? Ich weiß, das kann man als Kind und Jugendlicher so noch nicht begreifen, aber wie haben Sie denn Ihre Jugend so wahrgenommen?
Also ich habe eine super behütete Kindheit gehabt, durfte ganz viele tolle Momente erleben, bin im kleinen Dorf aufgewachsen, war bei den Messdienern, Fußballverein, hab Tennis gespielt, hab natürlich auch Blödsinn gemacht, gar keine Frage. Ich war ja noch so die Generation, du kommst nach Hause, wenn die Laternen angehen. Das ist ja heute quasi undenkbar oder vielleicht auch nicht mehr notwendig, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Und meine Werte, also meine Eltern haben immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass man höflich ist, dass man zuverlässig ist, dass das gesprochene Wort auch was einen Wert hat. Soll also heißen, nicht etwas sagen, ohne es dann zu machen. Und ich würde rückblickend sagen, ja, Fleiß war auch großer Wert, den ich mitbekommen habe, wenngleich ich den in meiner Jugend nicht ausgelebt habe. Aber doch würde ich schon sagen, dass mir das schon beigebracht worden ist, ja.
Sie sind später zur Bundespolizei gewechselt, beziehungsweise haben dann Ihren Weg dort eingeschlagen. Wissen Sie denn noch, wie sich Ihr erster Dienst dort angefühlt hat?
Oh ja, das weiß ich noch sehr, sehr genau. Also der erste Diensttag war der 1.9.2010 in Walsrode. Und da war erstmal ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war so unglaublich fantastisch, also irgendwie nicht real, nicht richtig greifbar. Dann hat man die Uniform empfangen und der erste Tag bestand darin, erstmal die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, aber vor allem auch Uniform anzuprobieren und dann mussten wir uns aufstellen. Den Tag werde ich nie wieder vergessen. Das war das, als ich das erste Mal die Polizeiuniform anhatte, war das für mich das Allergrößte.
Ja, das beschreiben viele. Die Uniform ist ja nicht nur Kleidung, sondern eben auch Ausdruck einer Aufgabe und einer Verantwortung, die man mit sich herumträgt.
Ja, die Uniform ist nicht ein wesentlicher, sondern der Bestandteil eines Polizeibeamten. Das ist die Identifikation nach außen, für den Eid, den man geleistet hat, einzustehen, für die Menschen da zu sein, sein Bestmöglichstes zu tun. Wir kommen ja sicherlich noch darauf, was das dann heutzutage bedeutet. Das war nämlich vor knapp 20 Jahren noch anders. Aber Uniform ist die Identifikation und zwar nicht nur mit dem Polizeiberuf, sondern mit dem, was es verbindet und warum man zur Polizei gekommen ist.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal gemerkt, dass dieser Beruf Menschenleben verändern kann?
Da gab es viele Momente, gar nicht so staatstragende Momente. Menschenleben verändern bedeutet für mich ja auch, Perspektivwechsel zulassen, dass der Mensch in Uniform nicht der Feind in Uniform ist, sondern möglicherweise auch der Freund. Und das sind ganz banale Begegnungen gewesen, zum Beispiel bei einer Fußball-Fanbegleitung, wo wir die Gelsenkirchener Ultraszene, also die Schalker Ultraszene begleitet haben und ich später mit denen lachend aus dem Zug gestiegen bin, wo wir uns sonst immer an die Wolle bekommen haben. Und wir haben uns richtig, richtig toll unterhalten. Ich muss dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher Dortmund-Fan. Gut, das habe ich denen nicht gesagt. Ja. Aber es sind diese kleinen Momente natürlich, die das für mich so besonders machen. Gar nicht so diese großen, sondern diese kleinen zwischenmenschlichen, wo der ein oder andere rausgeht und sagt, hey, das war eine tolle Begegnung und vielleicht blicke ich jetzt ein bisschen anders auf die Polizei.
Ja, viele sehen ja in einer Uniform vor allem Autorität und sie tragen die seit vielen Jahren. Was bedeutet denn für Sie persönlich diese Uniform?
Die bedeutet mir unglaublich viel. Also das ist für mich immer noch die Identifikation mit dem Eid, den ich geschworen habe, den ich mit Leib und Seele lebe. Es ist für mich auch immer noch ein großer Stolz und auch verbunden mit ganz viel Dankbarkeit, diese Uniform zu tragen. Ich habe, wie gesagt, fast mein ganzes Leben mit ab 6 Jahren immer darauf hingefiebert und auch darauf hingearbeitet. Es war auch kein leichter Weg für mich, zur Polizei dann zu kommen. Und deswegen ist das heute für mich immer noch keine Selbstverständlichkeit, diese Uniform zu sehen oder diese Uniform zu tragen. Also immer noch ein tolles Gefühl nach wie vor.
Ja, also ich frage das, da die Uniform ja für Verantwortung steht, für Rechtsstaatlichkeit, für Neutralität. Sie schafft Vertrauen, aber sie kann ja auch eine gewisse Projektionsfläche für Kritik und gesellschaftliche Konflikte sein. Und man hört das immer wieder, Polizistinnen und Polizisten werden in Zügen oder an Bahnsteigen auch beschimpft. Sie sind Anfeindungen ausgesetzt. Welche Erlebnisse oder welche Erfahrungen haben Sie daran?
Ich glaube, dass gerade der Polizist in Uniform das Projekt, die Projektionsfläche ist für individuelle Bedürfnisse und Gefühle der Bevölkerung. Wir sehen das ganz ausgeprägt ja auch bei Versammlungslagen, wenn der Brast, so nenne ich es mal, also die Wut auf die Regierung exorbitant hoch ist, steigt potenziell auch die Gewaltbereitschaft gegenüber die Einsatzkräfte. Und das ist, glaube ich, nicht mal eine Gewalt gegen den Menschen in Uniform, sondern diese Gewalt richtet sich quasi als Kanalisator gegen die Regierung, die ja nicht greifbar ist für die Menschen. Und dementsprechend ist dann das Institutionelle des Staates, in dem Fall die Polizei. Und auch hier ist natürlich die Respektlosigkeit deutlich größer geworden. Und das äußerte sich, sehen Sie, als ich hatte einen Einsatz damals in Köln am Hauptbahnhof, Gewaltkriminalitätseinsatz in einer Nachtschicht auf einem Samstag.
Ja.
Da war so das Schlimmste, was einem passiert, ganz normale Schlägereien, okay, aber dann wurde mir von einem Menschen, der so alle gängigen Krankheiten hat, in den Mund gespuckt. Das war so die maximale Eskalationsstufe an Widerwärtigkeit, die man zu dem Zeitpunkt grob erwartet hat. Das ist heute einfach Standard geworden. Und da sieht man auch, wie sich der Dienst und auch die Gefahrenpotenziale, möglicherweise auch der gesellschaftliche Blick, wenn auch nur aus einem kleinen Teil der Gesellschaft, auf die Polizei verändert hat, und zwar in einer radikal kurzen Zeit.
Was hat das denn mit Ihnen damals gemacht? Kann man da nach Feierabend einfach das vergessen, abschalten, in Anführungszeichen, oder nimmt man diesen Beruf, diese Erlebnisse dann auch mit nach Hause?
Das nimmt man alles mit nach Hause. Also ich rede ja auch immer von Polizeifamilie, das sage ich ganz bewusst. Ja. Weil de facto ist es so, je nachdem, wo man Dienst macht oder in welcher Einheit man ist, verbringt man meistens mehr Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen als mit der eigenen Familie. Das ist einfach so. Und alles das, was man im Dienst erlebt, positive, aber auch ja ganz viele negative Dinge, extreme Schicksalsschläge, Gewalteskalation, schrecklichste Bilder, Armut, Kriminalität, das ganze Programm, das macht ja was mit einem. Man ist ja ein Mensch, man ist ja kein Roboter. Und natürlich nimmt man das mit nach Hause. Und deswegen ist der Zusammenhalt auf der Dienststelle wichtig, aber auch eine Familie im Hintergrund, die versteht, was es bedeutet, Polizeibeamter zu sein. Da muss ich aber auch sagen, und da habe ich jetzt ganz viele Erfahrungswerte, inklusive meiner eigenen Erfahrung, meistens ist es so, dass die Menschen, die mit einer Polizistin oder einem Polizisten zusammenleben, schon wissen, welchen Schlag Mensch sie sich da ausgesucht haben. Und insofern auch viel Unterstützung bekommen.
Ja, diese Unterstützung, die ist dringend notwendig, denn jetzt steigen wir mal ein bisschen ein, wenn Sie Deutschland heute mit dem Deutschland vergleichen, in dem Sie Ihren Dienst begonnen haben, also zu einer Zeit. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach am stärksten verändert?
Alles, einfach alles. Am stärksten verändert ist das, was mich am meisten umtreibt, wie viele Menschen mittlerweile die Öffentlichkeit meiden. Oder bestimmte Plätze meiden oder bestimmte Veranstaltungen meiden. Die ganze Debatte um Großveranstaltungen, also auch im Vorfeld mit Sicherheitskonzepten, Medienberichten, Anschlagsszenarien, bis hin zur absolut verrohten Gewalteskalation auf den Straßen. Und ich mache das mal ganz bildlich fest. Wir hatten 2023, und das war schon eine unvorstellbare Zahl, 37 Messerdelikte pro Tag. 2026, und das sind nur 3 Jahre, sind wir schon bei 80 pro Tag. Das war alles undenkbar, als als ich in den Dienst gegangen bin. Da hatten wir ganz andere Debatten, da haben wir uns um Fußball-Fanbegleitung gekümmert und dann gab es halt mal so die Rivalitäten und dann die einzelnen körperlichen Auseinandersetzungen. Aber das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen miteinander. Im Übrigen auch nicht, Und ich glaube, da mache ich, nein, ich glaube nicht, sondern ich mache da viel an Social Media fest. Diese Radikalisierungsprozesse, dieses Abstumpfen hat viel mit Social Media zu tun, weil das sehen wir jeden einzelnen Tag, schreckliche Nachrichten, zusammengeschnitten aus dem Kontext gebildete Videos oder Bilder und der Algorithmus, der natürlich das alles befeuert, sodass man irgendwann fassungslos zurückbleibt und in seiner digitalen Blase denkt, die Welt da draußen ist nur noch böse und Polizisten allen voran. Also es hat sich auf allen Ebenen ganz, ganz viel verändert und leider Gottes das Allermeiste nicht zum Positiven.
Also ich bin da ganz bei Ihnen. Auch ich glaube, dass der Respekt gegenüber den staatlichen Institutionen wirklich zurückgegangen ist und dass Social Media auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Wann haben Sie denn diese Veränderung zum ersten Mal gespürt?
Das war der Moment, in dem ich mich auch entschieden habe, gewerkschaftlich aktiv zu werden und dann auch in die politische Schiene zu gehen. Und das war 2015 mit der Migrationskrise. Und zwar gar nicht im Inland. Ich rede auch gar nicht von Dezember 2015, Kölner Domplatte, sondern das, was ich in Simbach am Inn und in Passau vor Ort erlebt habe. Also die jungen Menschen, die zu uns gekommen sind, wie die sich benommen haben, wie gewalttätig die waren, wie respektlos die waren. Und da musste ich nicht für studiert haben, um dann zu wissen, wenn diese Menschen dann weiterziehen ins Inland, dass diese Projektionsfläche der Gewaltverkörperung, die sie zweifelsohne mit sich gebracht haben, diese Respektlosigkeit ja übergreifen wird. Nun, ich sollte Recht behalten, im September ging das ja bei uns los an der deutsch-österreichischen Grenze und im Dezember ging es ja auf der Kölner Domplatte schon los. Da war ich noch im Migrationseinsatz und die Folge daraus war völlig klar für jeden einzelnen Kollege, für jede einzelne Kollegin, die in Simbach am Inn, die an der bayerischen, österreichischen Grenze eingesetzt war, war völlig klar, die Menschen, die zu uns kommen, werden Deutschland verändern.
Jetzt ist es natürlich immer so eine Geschichte, auch als Außenstehender, wenn man davon hört, von diesen Menschen oder den Personengruppen, über die wir vielleicht auch sprechen, man läuft ja dann auch schnell Gefahr, so ein bisschen zu pauschalisieren. Wie schützen Sie sich davor, dass Sie da vielleicht auch, machen Sie da noch den Unterschied zwischen den Personengruppen oder welche Reaktionen begegnen Ihnen da im Alltag?
Also ich glaube, dass das von, nein, ich lebe in der felsenfesten Überzeugung, dass eine Pauschalisierung alles andere als angebracht ist. Ich lebe aber auch in der Überzeugung, schon zu sagen, was ist. Und es ist einfach ein statistischer Fakt, dass eine überragende Mehrzahl der jungen Männer aus den Asylhauptherkunftsländern Syrien, Afghanistan, Iran, auch Marokkaner, dass die hier nun mal überproportional viel Straftaten begehen, insbesondere gegen die individuelle Freiheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben. Und wie schütze ich mich davor? Eigentlich schütze ich mich gar nicht davor, weil wissen Sie, wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist alles pauschal, dann ist das nicht mein Problem. Ich pauschalisiere nicht. Ich sage nicht alle. Ich sage nicht die. Ich sage nicht alle Männer. Habe ich auch noch nie gesagt. Ich sage ja auch nicht alle Muslime, sondern ich sage Islamisten. Und auch da sage ich genau dasselbe, wenn ich diese Frage bekomme. Wer sich als Muslime angesprochen fühlt, wenn ich über Islamisten spreche, dann möge er sich bitte angesprochen fühlen, weil dann haben wir offenkundig ein Problem mit radikalen Ideologien. Ja. Und deswegen mache ich mich davon gar nicht gemein. Ich weiß, ich bin ein hochsozialer Mensch, ich habe noch nie pauschalisiert. Und wenn es Menschen gibt, die nicht differenzieren können, dann ist das ehrlich gesagt nicht mein Problem. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und vielleicht auch nochmal der Perspektivwechsel, und das ist total spannend. Ich finde die Frage ganz fantastisch. Auf das, was ich sage und auch das, was ich gerade gesagt habe, wie wird darauf reagiert? Ich wurde 2015, 2016, ja, in Anführungsstrichen schon beinahe sozial geächtet dafür, und zwar nicht auf Social Media, sondern zum Beispiel in der Kneipe, wo ich dann mit meinen Jungs Kegeln hatte und die Leute das dann gehört haben, was ich gesagt habe und echt empfindlich reagiert haben. Heute erlebe ich in 98% der Fälle, und das ist keine Übertreibung, absolute Zustimmung. Das hat sich komplett gedreht, dieses ganze Bild und diese ganze Denke. Das liegt aber auch daran, weil die Realität ganz, ganz viele Menschen auch einfach eingeholt hat.
Ja, das ist wohl wahr. Es hat sich eben vieles geändert in den vergangenen 10 Jahren. Und das deckt sich ja auch mit meiner Wahrnehmung, auch wenn ich mit vielen Gästen spreche in meinem Podcast. unter anderem eben auch mit Wolfgang Bosbach, aber auch mit vielen anderen Gästen, kommen wir immer wieder auf das Thema, haben wir verlernt, miteinander zu sprechen? Haben wir es verlernt, andere Meinungen auch zuzulassen? Wie sieht das aus mit dem Nationalstolz? Ich hatte Wolfgang Bosbach vergangene Woche gefragt, er ist viel im Ausland, ich bin es auch, Sie wahrscheinlich auch. Wenn Sie in Spanien durch Spanien reisen, Sie begegnen dort Menschen, die eine spanische Flagge am Haus hängen haben. Die sind stolz auf ihr Land. Wenn Sie hier durch Berlin, ich wohne in Berlin, wenn Sie durch Berlin fahren, und Sie begegnen einer Wohnung oder Sie sehen eine Wohnung, in der Ihnen eine deutsche Flagge entgegenkommt vom Balkon, da hat man schon fast das Gefühl, da lebt ein Nazi. Das stimmt ja nicht. Das sind ja alles Menschen, die vielleicht auch stolz auf ihr Land, auf das Deutschland von heute sind. Glauben Sie, dass wir da einfach verlernt haben, auch miteinander eine sinnvolle Diskussion zuzulassen oder uns auch mal die Meinung zu sagen, ohne dass gleich verletzen wird?
Ich glaube nicht, dass wir, also erstmal die Analyse von Ihnen ist goldrichtig. Allein schon dieser Gedankengang, etwas Unnormales daran zu finden, dass in Deutschland auch von einem Balkon oder von einem Mast die Deutschlandflagge gehisst wird und weht. Das allein, dass man da, also dass einem das überhaupt auffällt, ist schon unnormal, ist schon nicht gesund nach meiner felsenfesten Überzeugung. Und ich glaube nicht, dass wir das verlernt haben, sondern ich glaube, dass uns das aufgedrückt worden ist. Wir hatten eine Gesellschaft, ich mache da ein super Beispiel, ich mache da ja auch gar kein Geheimnis raus, dass ich ein ganz großer Angela Merkel-Kritiker bin. Mhm. Im sicherheitsspezifischen Kontext. Und es gab, Hermann Gröhe war es, der die Deutschlandflagge nach dem Bundestagswahlsieg mit auf die Bühne geholt hat und Merkel hat ihn angeguckt, als wäre er in dem, was er tut, etwas Verächtliches und hat diese Deutschlandflagge von der Bühne geworfen. Hm. Das ist sinnbildlich und da hat sich ja auch vieles verändert, von dem Sommermärchen 2006 bis dann Angela Merkel mit ihrer Politik anfing. Und das zog sich durch die Institution, das zog sich in die Kitas, über die Schulen, überall hin. Und diese radikalen Ideologen, die das alles so sehr verachten, waren immer schon sehr gut darin, sich zu vernetzen, Gunst der Stunde zu erkennen und dann sehr lautstark, konzentriert und klug vorzugehen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das verlernt haben. Ich glaube, wir haben es aufgedrückt bekommen und viele Menschen hatten einfach Angst, dass wenn sie das sagen, was sie denken, dann so sanktioniert werden, dass das für sie individuelle Konsequenzen hat. Und was ich merke, ist, dass dieses Schreckgespenst, was so aufgebaut worden ist, immer mehr bröckelt, weil die Leute auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll haben und sich nicht mehr den Mund verbieten lassen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das immer noch sehr gut können. Ich glaube aber auch, dass wir eins wieder lernen müssen. Nicht direkt in die Abwehrhaltung zu gehen. Also ich glaube, viele können ganz fantastisch miteinander diskutieren, aber es gibt zwei Extreme eigentlich nur noch. Meine Meinung und wenn du die teilst, ist alles gut. Und wenn du sie nicht teilst, ist es halt schlecht. Einfach um seinen Standpunkt festzumachen. Und man kann aber auch seinen Standpunkt festmachen, um, wenn man mal einen Perspektivwechsel zulässt oder möglicherweise auch sagt, ey, die Argumentation ist total klug. Ich glaube, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, das muss man lernen. Aber miteinander zu streiten, glaube ich schon, dass wir das noch können. Aber viele hatten halt einfach Angst oder leider Gottes haben es heute auch noch.
Ja, und Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge erlebt, zuletzt auch Taten, bei denen sich viele Menschen gefragt haben, ob sie noch unbeschwert auf eine Demonstration, einen Weihnachtsmarkt oder ein Konzert gehen können. Wie verändert denn Angst eine Gesellschaft?
Angst verändert eine Gesellschaft ganz fundamental. Ich habe da ganz viele, leider Gottes traurige, aber dann doch für diese Frage zur Beantwortung fantastische Beispiele. Nehmen wir jetzt den schrecklichen Anschlag auf den CSD. Hm. Wir haben ernsthaft eine Debatte darüber geführt, warum da kein Pöller stand oder warum man ein Zaunelement zur Seite schieben konnte. Das war also die Debatte. Wir haben noch nie eine Debatte gestellt. Ist das eigentlich nicht völlig absurd und unnormal, dass wir uns komplett verbarrikadieren? Ist das nicht völlig ungesund, dass in Leverkusen letztes Jahr aufgrund von Sicherheitsbedenken 100 St. Martins-Umzüge nicht stattgefunden haben, Traditionsfeste abgesagt werden und ganz viele sich diese überbordenden Sicherheitskonzepte auch gar nicht mehr leisten können. Hm. Ein anderes Beispiel, es war Kommunalwahlkampf, meine alte Heimatstadt in Rheine. Innenpolitisch sicherheitsspezifische Debatte. Ich habe nämlich genau das, kollektiver Freiheitsverlust, zum Thema gemacht und dann sagte mir der parteilose Bürgermeister, Er wüsste gar nicht, was ich habe. Wenn zum Beispiel Kinderflohmarkt ist und er durch Reine läuft, dann fühlt er sich pudelwohl und alles ist gut. Und dann habe ich gesagt, nun ja, was ist denn die Voraussetzung, dass dieser Kinderflohmarkt stattfinden kann?
Ja.
Ja, ein Sicherheitskonzept und Absperrung, in dem Fall dann waren es LKWs, ne? Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, ist das doch nicht normal. Wir reden über einen Kinderflohmarkt, der mit LKWs abgesperrt werden muss, damit da kein Bekloppter reinballert. Das ist nicht normal. Und diese Gesellschaft zieht sich immer weiter zurück. Die Folge im Übrigen daraus ist, dass die Anständigen sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen und die Kriminellen den öffentlichen Raum übernehmen. Und das sehen wir jetzt in allen Facetten und allen Breiten bis hin zu flächendeckenden No-Go-Areas für die Zivilbevölkerung. Und daran krankt Deutschland. Und wenn wir das nicht verändern, also das subjektive und objektive Sicherheitsempfinden der deutschen Bevölkerung, der in Deutschland lebenden Menschen nicht ernst nehmen und nicht wirklich kluge Maßnahmen installieren, bis hin zu verkehrspsychologisch klugen Beleuchtungskonzepten, dann werden wir Stück für Stück mehr Freiheit verlieren. Und ein Beispiel noch, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ich komme wieder zurück zu dem Tatmittel Messer. Ich war in einer Fernsehsendung in Sat.1 eingeladen, 2023. Da ging es um dieses Tatmittel Messer und da ging es um diese 37 Delikte. Dreimal hat die Redaktion Kontakt mit mir aufgenommen, weil sie Belege für meine 37 Messerdelikte pro Tag haben wollten, weil sie es gar nicht fassen konnten. Mhm. Ich war ein Jahr später wirklich zum selben Thema, im selben Studio, mit denselben Redakteuren und dann waren es 79 Messerdelikte. Jetzt sind es ja 80, da waren es 79 letztes Jahr. Und da war nicht mehr die Empörung, sondern sagte man mir ernsthaft, oh, das fühlt sich aber nach mehr an eigentlich. Es ist doch Wahnsinn. Und das beschreibt das immer für mich, wie schnell wir an sowas erkranken, uns daran gewöhnen und dann immer mehr unsere eigene Freiheit in unserem eigenen Land aufgeben, indem wir einfach bestimmte Plätze oder Veranstaltungen gänzlich meiden.
Ja, also ich spreche mit Ihnen ja heute nicht als Journalist, sondern als Bürger. Ja, es ist ja kein Investigativ-Podcast, den ich hier führe, sondern ich lade Menschen ein, die ganz unterschiedlich sind und gehe da auch immer sehr neutral an die Geschichte, an die Sache heran. Aber wenn wir heute über Messer sprechen, das regt mich persönlich auch auf, diese Diskussion um Messerverbotszonen. Und das ist dann auch sehr begrenzt auf einzelne Straßen oder Bezirke in Städten. Warum bekommen wir das eigentlich nicht flächendeckend hin?
Also bei dem Thema Messerverbotszone, das ist ja so der Punkt. Es macht nur dann Sinn, etwas zu verbieten, wenn man auch garantieren kann, es zu kontrollieren.
Ja.
Sonst hat es meistens den gegenteiligen Effekt. Deswegen habe ich ja zum Beispiel die Bahnchefin so kritisiert, als die da mit ihrem Alkoholverbot in Bahnhöfen anfing. Aber kein Mensch dieser Welt wird das umsetzen und durchsetzen können. Messerverbotszonen sind deswegen ein gutes Instrument, weil wir in Kriminalitätsschwerpunkten und die bilden sich nach dem sogenannten polizeilichen Lagebild, also Zahlen, Daten, Fakten. Die Sicherheitsbehörden wissen dann genau, wo sie sich konzentriert hinstellen müssen. Und sie bedingen eigentlich nur eins, dass wir anlasslos diese Menschen kontrollieren können, mitgeführte Gegenstände kontrollieren können, Taschen, die Personen durchsuchen können. Und das ist immer ziemlich erfolgreich. Mhm. Aber wissen Sie, das Messer tut ja niemandem was, sondern der Mensch, der es rechtswidrig gegen Menschen einsetzt. Und ich glaube nicht, dass das die richtige Debatte ist, was wir an Kraftanstrengungen unternehmen können, um das Messer zu verbieten. Ich glaube, richtig wäre, alles dafür zu tun, eine Kraftanstrengung zu vollziehen, um die Menschen, die dieses Messer einsetzen, zu sensibilisieren, zu entkriminalisieren, zu deradikalisieren oder eben wegzusperren. Ich glaube, das wäre der richtige Einsatz. Oder anders gesagt, nicht das Rumdoktoren an Symptomen, sondern die rechtsstaatliche Bekämpfung der Ursache.
Da bin ich auch komplett bei Ihnen. Und nach den jüngsten Gewalttaten bei uns in Deutschland, Sie haben den Christopher Street Day ja auch schon erwähnt, es wird immer wieder intensiv über Sicherheit gesprochen, über Migration, gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Und ich habe den Eindruck, dass da auch sehr viele Begriffe durcheinander geraten. Denn manche setzen dann auch konservativ mit rechts gleich. Andere werfen Extremisten, Islamisten und Muslime in einen Topf und noch vieles mehr. Wie gefährlich ist es denn für eine Demokratie, wenn wir diese Unterschiede irgendwann nicht mehr sauber benennen?
Das ist super gefährlich. Ich bin ja richtig wohlstandsverwahrlost, quasi, wenn man so möchte. Ich bin aufgewachsen in einem behüteten Dorf. Ich hatte keinerlei Probleme. Ich bin in einem Land groß geworden, wo ich später überall hinreisen durfte, ohne kontrolliert zu werden, ohne auf irgendwas zu achten. Ich konnte, also es war ja Friede, Freude, Heiterkeit.
Mhm.
Und ich bin ja nicht alleine in dieser Generation. Für uns, und das ist das Traurige, scheint es etwas Selbstverständliches geworden zu sein. Demokratie ist aber ein unglaublich zartes Pflänzchen, was man sehr gut hüten muss, denn ansonsten ist das schneller weg, als man gucken kann. Gleichwohl sind wir natürlich resilient. Die Demokratie in Deutschland ist resilient. Es ist jetzt nicht so, dass wir überrannt werden können. Viele malen ja auch das Bild der damaligen Machtübernahme der Nazis. Das ist natürlich Quatsch, das ist hier so gar nicht möglich. Dafür hat man aus der Geschichte einfach gelernt. Hm. Aber wenn wir nicht sauber in der Begrifflichkeit sind, dann führt das natürlich dazu, dass wir pauschalisieren, dass wir instrumentalisieren und dass extremistische und radikalisierte Kräfte genau das für sich nutzen. Oder lassen Sie es mich anders formulieren, in dieser gesellschaftlichen Entwicklung und in der politischen Destabilität, in der wir uns gerade befinden, da haben Extremisten gar kein Interesse daran, dass das anders wird, denn sie profitieren ja gerade maximal davon und das eine bedingt immer das andere. Und ich zum Beispiel, deswegen sage ich auch genau solche Geschichten, die gar keinen sicherheitsspezifischen Kontext haben. Rechts ist nichts Verwerfliches, links ist nichts Verwerfliches. Wir müssen klar differenzieren, deswegen sage ich auch hier mit Muslime und Islamisten. Ich werde ja auch dafür kritisiert, dass ich jetzt Muslime mit Islamisten gleichsetze. Nee, tue ich nicht. Den Vorwurf lasse ich auch gar nicht mir gefallen. Also da gehe ich gar nicht drauf ein, weil ich so denke, wenn du das nicht differenzieren kannst, dann bist du die Definition des Problems und ich Teil der Lösung und nicht andersrum. Und ich denke, dass das so wichtig ist. Friedrich Merz hatte mal von Grenzschließung gesprochen in seiner Fundamentalrhetorik im Wahlkampf. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber daran wird er gemessen. Und wir können die Grenzen gar nicht schließen. Richtig wäre gewesen, eine verstärkte Grenzkontrolle. Das ist ein ganz anderer Schnack. Da reden wir über ganz andere Dinge. Und die Sensibilität in der Wortwahl, die ist von entscheidender Bedeutung. Also ich mache das auch immer ganz, ganz gerne daran fest an das Wort Nazi. Ich bin sozialisiert und habe gelernt bekommen, dass dieses Wort ein unfassbar starkes Wort ist. Natürlich mit großer historischer Bedeutung. Das bedeutet für mich aber auch in der Sensibilität, auch zum Schutz der Demokratie, dass ich dieses Wort mit sehr viel Bedacht und Demut begegne und es dann auch nutze. Und dieses inflationäre Gehabe, das geht ja mittlerweile, das ist ja so erkrankt, dass einer, der sagt, ich möchte gar kein E-Auto fahren, sondern ich brauche hier nur den V12-Verbrenner, Nazi. So, das stumpft ab. Das lässt das wichtige Wort und die Verantwortung, dass so etwas nicht wiederkommt, immer mehr verschwimmen. Und so könnte man das, glaube ich, ewig so weiterspielen. Oder was an unseren Schulen los ist, die absolute Verrohung an unseren Schulen. Lehrkräfte, ja, die alleine gelassen werden. Und da kann man, denke ich, ganz viel machen. Deswegen ist das Wording schon von entscheidender Bedeutung. Ja, da lege ich auch großen Wert drauf, dass man da sauber ist. Gleichwohl, in einer aufgeheizten Debatte und schnelllebigen Gesellschaft kann man auch mal ein Wort falsch benennen. Dann sollte man aber auch die Größe haben zu sagen, hör mal, das war ein Fehler.
Wie erleben Sie denn die Stimmung bei Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Also sie ist untereinander sehr gut, aber nach außen hin, also das, was so im politischen Einfluss kommt, an Herausforderungen, schwierig, teilweise schon fast depressiv. Man kommt aus den Stiefeln nicht wieder raus, man ist immer wieder zentraler Punkt der Kritik. Man ist immer wieder der Hau-drauf-Knabe, die Gewalteskalation steigt mehr und mehr. Alle 5 Minuten wird ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat in Deutschland. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Also nach außen, also mit Blick auf Politik, ist die Stimmung grottenschlecht. Das könnte ich schon so sagen. Aber mir ist in diesem Zusammenhang auch eins wichtig, weil es einfach zu weit dazugehört. Ich maße mir natürlich niemals an, für die Polizei zu sprechen. Das muss ich ja schon selber tun. Ja. Und natürlich kann ich auch nicht für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, das wäre hochgradig unanständig. Aber mit denen ich in Kontakt stehe oder die sich bei mir melden, und das sind schon eine ganze Menge, da kann man sagen, die wünschen sich ein Land zurück und eine Politik zurück, die zu den Beamten steht, die zu Schwarz-Rot-Gold steht, die zu individueller Freiheit steht, die so alles anders macht als die jetzige. Zumindest in großen Teilen sicherheitspolitisch anders machen würde als die jetzige.
Ja, und wie wichtig ist es da auch, die Polizei aus parteipolitischen Auseinandersetzungen herauszuhalten?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass das schon immer so war und auch immer so sein wird, weil man muss ja eins und darf ja eins nicht vergessen, die Polizei, und das ist ja auch richtig so, sie darf Gewalt anwenden. Die Polizei greift in jeder polizeilichen Maßnahme in Grundrechte von Menschen ein. Sie ist ein unfassbar wichtiges Organ, ein unfassbar sensibles Organ, aber auch ein Organ, was natürlich radikalisierte Kräfte schnell nutzen können, um es zu missbrauchen. Ich mache aber gleich ein Vermerk, die Polizei lässt sich nicht missbrauchen. Da rede ich jetzt mal von der Polizei, weil das ist absolute DNA. Sei es drum. Ich glaube, dass das politisch nicht wegzudenken ist. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit in Ordnung ist, wenn es Maß und Mitte nicht verliert. So möchte man es vielleicht formulieren. Und deswegen sind wir als Polizeigewerkschaft ja auch total wichtig, weil das ja unter anderem neben vielen anderen Dingen unser Job ist, den Parlamentarier rhetorisch einen auf die Finger zu hauen, wenn sie es mal wieder übertrieben haben und uns schützen vor die Kolleginnen und Kollegen zu stellen. Aber ich denke, dass die Debatte um die Polizei in allen Facetten, wie wir sie nun mal kennen, in der parteipolitischen Landschaft einfach schon immer gegeben hat und es auch zukünftig sein wird, dass das weitergeführt wird.
Die Bundesregierung hat ja die Grenzkontrollen zuletzt deutlich ausgeweitet. Auch das Thema Migration prägt die politische Debatte wie kaum ein anderes. Aber lieber Manuel Ostermann, wenn wir die Schlagzeilen einmal ausblenden, was läuft denn aus Ihrer Sicht bereits besser als noch vor wenigen Jahren und wo besteht weiterhin, naja, sagen wir mal, ein dringender Handlungsbedarf?
Also was die richtige Entscheidung war, war die allumfassende Notifizierung der Binnengrenzen, also die Grenzkontrollen, wie wir sie kennen.
Ja.
Das war genau richtig. Politik soll sich nur aus Polizeitaktik raushalten, also klassisch Kräftemanagement. Minister Dobrindt ist insofern überraschend, als dass er viele kleine Dinge anschiebt, die gar nicht die staatstragende Wirkung hat oder die tolle Bilder projizieren, die aber für die Polizisten vor Ort unfassbar viel ausmachen. Zum Beispiel Zuschüsse für Führerscheine und. Also gibt es einige Beispiele. Der macht schon einen wirklich guten Job. Einen wirklich, wirklich guten Job. Das muss man einfach so sagen. Aber ansonsten fehlt es an allem. Überbürokratisierung bei der Beschaffung, zu wenig Haushaltsmittel, zu wenig Personal, die Wegrationalisierung der Verwaltungsstellen, Eingruppierungen im Tarifbereich, die unglaublich katastrophal sind, Digitalisierungsoffensive, die ausbleibt, Datentransferleistungen, die nicht vorhanden sind. Und ich kann wirklich ewig so weitermachen. Das ist jetzt nicht explizit auf die Bundespolizei, das kann man flächendeckend nehmen. 16 ja. Bundesländer und der Bund und irgendwie kommen wir nicht zusammen auf Arbeitsebene, klappt das wunderbar, aber politisch nicht. Und deswegen kann ich das auch gar nicht an einzelnen Regierungen festmachen. Das wäre schufelig, sowas zu tun. Aber die Politik hat es bis heute nicht verstanden, dass wir im Jahr 2026 viel enger zusammenarbeiten müssen und dass wir die, die in diesem Apparat arbeiten, in den Organisationseinheiten auch anständig behandeln müssen. Nicht nur rhetorisch, sondern auch finanziell. Und da rede ich zum Beispiel davon, keine einzige Liegenschaft in der Bundesbereitschaftspolizei würde laufen, wenn es keine Tarifbeschäftigten gäbe, die sich darum kümmern. Wenn die aber in Entgeltgruppen eingruppiert sind, wo sie Wohngeldbezuschussung beantragen können, dann finde ich das eine Bankrotterklärung für jede Behörde, dass Menschen dort so mies bezahlt werden. Und so kann ich das auch hier wieder ewig lange so weiterspielen. Klar, ich als Polizeigewerkschafter, ich bin nie zufrieden, dann hätte ich meinen Job verfehlt. Aber um der Ernsthaftigkeit genau dieser Frage auch wirklich treu zu bleiben, muss man wirklich sagen, es gibt so unfassbar viele Defizite und am Ende muss einem auch eins klar sein, wenn es dann irgendwann im Kampf um die klügsten Köpfe mitten im demografischen Wandel nicht mehr gelingt, die jungen Menschen für die Polizei zu begeistern und wir die dann dementsprechend auch nicht mehr bekommen, dann komme ich wieder zurück auf den Schutz eines zarten Pflänzchen namens Demokratie und die Polizei sind die, die es beschützen. Also am Ende ist eine offensive finanzielle, materielle und gesetzliche Vorgehensweise für die Sicherheitsbehörden oder zum Wohle der Sicherheitsbehörden und deren Beschäftigten nichts anderes als der Schutz der Demokratie. Und das ist jetzt keine staatstragende Rhetorik, sondern schlicht und ergreifend ganz nüchtern das Ergebnis.
Aber wenn Sie mir das alles aufziehen, das ist ja eine riesige Palette an Maßnahmen, die in Ihren Augen notwendig wären, um Sachen zu verbessern, nachhaltig zu verbessern. Haben Sie denn das Gefühl, man hört Ihnen in irgendeiner Form zu? Was muss denn noch passieren, damit wir in Deutschland irgendwann mal begreifen, dass Sicherheit eben auch etwas kostet und uns auch etwas wert sein muss?
Also ich werde total häufig gefragt, warum hört man dir nicht zu oder hört man dir nicht zu? Doch, man hört mir zu, immer mehr. Könnte auch daran liegen, dass man mich nicht mehr überhören kann oder nur schwer. Das weiß ich natürlich nicht. Aber der politische Betrieb ist nun mal leider nicht so, dass der Innenminister morgens aufsteht und sagt, so jetzt beschaffen wir hier 400.000 Bodycams, sondern das sind ewig lange Prozesse und dann kommt das Finanzministerium, unterschiedliche Abteilungen, also diese Überbürokratisierung. Es gibt einige politisch Verantwortliche, ich sage bewusst einige, die würden sofort ganz viel verändern, auch zum Positiven für die Sicherheitsbehörden. Aber ich sag mal, der demokratische und verwaltungstechnische Prozess lässt es einfach nicht zu, das so zu tun oder so schnell zu tun. Und ganz viel Schuld hat natürlich auch dieses Bürokratenmonster namens Europäische Kommission mit irgendwelchen Ausschreibungsvoraussetzungen. Also es ist ja, wir regulieren uns ja nur noch tot. Ich glaube, dass ganz viele Verordnungen sich auch gegenseitig ausschließen und nur keine Sau mehr da durchblickt.
Ja.
Wir sehen jetzt auch bei der Drohnenabwehr, also das sind ganz viele Punkte. Ja. Ich würde schon sagen, natürlich, also ich, oder anders, wenn ich wirklich das Gefühl hätte und in der Überzeugung leben würde, mir würde man nicht mehr zuhören. Das heißt also, ich würde mich aufopfern für eine Sache, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dann würde ich es auch nicht mehr tun. Denn dann kann ich mir ganz, 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 ganz viele Nerven schenken. Aber der Tag wird kommen und dann wird sich peu à peu immer was verändern. Daran glaube ich einfach. Und wir sind ein großer Teil davon. Und meine Aufgabe ist es, jeden einzelnen Tag der Politik in Zuarbeiten, in Fachvorträgen, in Stellungnahmen, das Bestmöglichste anzubieten aus unserer Perspektive. Und natürlich, und das gehört auch dazu, die öffentliche Begleitung, also ich sag mal, der rhetorische Hammer, der gehört natürlich auch mit dazu. Denn wer glaubt, dass man mit netten Schreiben und netten Bildern irgendwas verändert im parlamentarischen Verfahren, der irrt gewaltig. Dazu gehört, das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ich glaube, diese Zeiten sind auch vorbei und Menschen begegnen der Polizei ja auch mit sehr unterschiedlichen Erwartungen. Die einen wünschen sich dann mehr Präsenz, die anderen vielleicht auch mehr Zurückhaltung. Kann Polizei denn diese Erwartungen oder kann die Polizei diese Erwartungen überhaupt ja erfüllen? Kann sie diesen gerecht werden?
Nein, ich glaube nicht, dass die Polizei allen individuellen Erwartungen gerecht werden kann. Ich glaube auch niemals, dass die Polizei sich diesem Anspruch widmen sollte. Ich finde es aber völlig in Ordnung, dass die Menschen diesen Anspruch an die Polizei haben. Zeigt es ja, wie viel Vertrauen, Wertschätzung sie der Polizei entgegenbringen. Und ich kriege ja nicht nur Nachrichten von Menschen, die sagen, ach, was ist das nicht alles für eine tolle Polizei? Jetzt muss ich sagen, das ist natürlich die absolute Mehrheit in der Bevölkerung, was mich auch super freut. Ich kriege natürlich auch die anderen Stimmen. So wie jetzt bei der Versammlungslage, ich weiß gar nicht, wo es war, in Plauen oder so, wo die Polizei da die Versammlungsteilnehmer eingekesselt hat, weil sie da im Gleichklang getrommelt haben und selbiges bei den Pro-Palästina-Versammlungslagen unterlassen. Das hat ganz viele polizeitaktische Elemente, warum man das so macht oder warum man manches durchgehen lässt, wo sich der Otto-Normalverbraucher von außen fragt, warum tun sie das gerade? Die Polizei muss sich auch nicht überall erklären oder anders gesagt, die Polizei lebt in den Gewissen, Bilder zu projizieren, die sie aushalten muss, obwohl die Menschen dafür kein Verständnis haben, weil es einer anderen Sache dient und dieser Sache nennt sich Strafverfolgungsanspruch des Staates und die Vermeidung, am besten die Verhinderung für Gefahren von unbeteiligten Dritten. So, und dann macht Polizei manchmal Dinge, wo der Außenstehende sagt, sag mal, was machen die da jetzt? Sind die völlig bescheuert?
Ja.
Also insofern glaube ich, ist das richtig gut, wenn man Polizei kritisch begleitet. Die meisten sind sehr wertschätzend, aber eine kritische Begleitung muss ja auch nichts Negatives sein. Ich formuliere es mal anders. Ich sage das immer auch in meinem ganzen Freundes- und Bekannten- und Arbeitskreis. Wer mir mit einer sachorientierten Kritik entgegnet, zeigt mir nichts anderes als das höchste Maß an Anerkennung und Wertschätzung. Weil was bedeutet denn sachorientierte Kritik? Da hat sich ein Mensch die Mühe gemacht, um seine wertvolle Zeit aufzuwenden, um sich damit auseinanderzusetzen, was du gesagt oder getan hast. Um es dir dann wieder zu spiegeln, weil du ihm wichtig bist, macht er das. Und deswegen sage ich, Kritik ist überhaupt nichts Schlechtes. Und deswegen finde ich auch nicht eine sachorientierte Kritik oder eine berechtigte Nachfrage an der Polizei als etwas Schlechtes, sondern als etwas Gutes.
Das sehe ich auch so, wobei wir da wieder beim Thema, und darüber sollten wir heute auch noch ganz kurz sprechen, soziale Medien sind, denn da werden ja jeden Tag innerhalb von wenigen Sekunden Nachrichten, Fake News, Gerüchte, Vorverurteilungen auch geteilt, verbreitet. Welche Auswirkungen hat denn das Ganze konkret auf Ihre Arbeit?
Ja, ganz massiv. Also das Ziel eines Polizeibeamten sollte eigentlich bei Einsatzbefehl, also man kriegt eine Meldung rein, Schlägerei, Messerstecherei, XY, dass man dorthin fährt und sich nur darauf fokussiert, in dieses Auto zu steigen, auszusteigen, den Straftatverdächtigen, also den Störer, festzunehmen, unbeteiligte Dritte zu schützen und das unter dem Höchstmaß der Eigensicherung. Das muss eigentlich, aber mittlerweile steigt man mit ganz vielen Gedanken ein, weil man weiß sofort, sobald man auf die Straße geht, wird man gefilmt. Dann kommen wieder nette Bildchen, dann kommen wieder irgendwelche Rhetoriken von Politikern, die keine Ahnung haben von Polizei, die dann irgendwie dummes Zeug wieder erzählen. Dann wird man wahrscheinlich sogar sozial geächtet, weil man über Social Media identifiziert wurde, wer man ist oder wo man wohnt und wie auch immer. Da sind sie ja mittlerweile auch ganz gut drin. Also in manchen Bereichen einfach ein echtes Güllefass, so muss man es echt sagen. Also ganz ekelhaft, was da abgeht. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich nutze ja Social Media selber, um genau darauf aufmerksam zu machen, um solche Leute zu demaskieren. Ich hatte jetzt am Wochenende noch einen Landespolitiker von der SPD aus dem Saarland, der da eine Medieninfo geschrieben hat mit einer Aneinanderreihung von beleglosen rhetorischen Floskeln, also ganz hemdsärmlich geschrieben, könnte einem schon fast leid tun. Und natürlich habe ich Social Media dann genutzt, und dann habe ich denen mal die Welt erklärt, und zwar mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt also, man kann auch was Gutes daraus machen. Aber für den Alltag der Polizei ist Social Media zunehmend schwieriger geworden, weil diese Bildchen immer aus dem Kontext gerissen werden. Und anders, auch da CSD, nutzt die Polizei natürlich auch Social Media, um die Bevölkerung aufzuklären, zu sensibilisieren, Öffentlichkeitsfahndung zu installieren und. Also das hat, deswegen sage ich immer, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Das kann man nicht immer nur verurteilen, man kann es aber auch nicht nur in den Himmel loben. Ich glaube, dass auch ganz viele Menschen das sehr verantwortungsvoll nutzen, dieses Instrument Social Media, aber für radikale oder radikalisierte Kräfte ist Social Media natürlich ein Honigtopf, das ist völlig klar.
Absolut. Wir reden ja auch über diese, wie heißt das, Klarnamenspflicht, glaube ich, heißt das im Social-Media-Bereich, über die immer wieder diskutiert wird. Anonymer lässt es sich natürlich auch schöner schimpfen und über Menschen herziehen, als wenn man irgendwie schneller dingfest gemacht werden könnte. Also wenn man auch wüsste, diese Person heißt auch Max Mustermann und gibt sich nicht nur so aus.
Ja, stimmt, aber ich bin ein absoluter Feind von dieser Klarnamenpflicht sogar. Also ich würde so echt so ein absoluter Feind. Doch, Feind ist ein starkes Wort, aber doch würde ich sagen. Weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach nicht mit ihrem Klarnamen auf Social Media unterwegs sein wollen. Nicht, weil sie andere Leute dadurch beleidigen wollen, sondern weil sie sagen, ich bin in einer herausgehobenen Position oder ich bin Lehrer und ich will es einfach nicht, aber ich will gesellschaftliche Teilhabe haben und ich möchte auch meine Meinung kommunizieren. Andersrum wird hier wieder ein Schuh raus. Heutzutage kann man sich ja monetarisieren. Das heißt also, überall meldet man sich an und da muss man Bankverbindungen hinterlegen, sein Dokument einscannen und hinterlegen. So, ich kann ja Social Media mit Fantasienamen nutzen. Von entscheidender Bedeutung ist doch nur, dass wenn Straftaten passieren, die Ermittlungsbehörden auf die Daten der Verifizierung zugreifen können. Also Personalausweis, Bankdaten und sowas. Und das machen sowieso heutzutage schon relativ viele. Alle auf Social Media, den Sie mit diesem komischen blauen Haken sehen, egal auf welcher Plattform, die sind alle verifiziert mit Ausweis, mit Bankverbindungen und. So, ich hätte lieber, dass Max Mustermann weiter Max Mustermann heißen darf, obwohl der Felix mit Vornamen heißt. Und wenn Max Mustermann sich daneben benimmt, dass die Sicherheitsbehörden sich die Daten holen und wissen, wer das ist. Ich glaube, das ist viel zielführender als diese oberflächlichen Debatten. Das ist genauso wie diese, mit Verlaub, diese Schwachsinnsdebatte mit Social Media nur ab 16. Das ist genauso wie Wodka darf man auch erst ab 18 trinken und ich sage, mach da kein Geheimnis draus, den habe ich mit 15 auch getrunken. Punkt.
Also. Ja, was wir auch wissen, ist, dass Manuel Ostermann auch Manuel Ostermann heißt. An der Stelle vielleicht kurz erwähnt. Das ist definitiv so. Und wenn wir uns in 20 Jahren noch einmal gegenüber sitzen, lieber Manuel Ostermann, woran würden Sie denn, woran würden Sie erkennen, dass sich Deutschland in die richtige Richtung entwickelt hat?
Wenn wir an den Sozialstaat rangehen, an seiner Infrastruktur, wenn wir wieder aufgeräumte Klassen haben, insofern aufgeräumt, dass nicht zu viele Schüler auf zu wenig Personal treffen, wenn wir Kindern wirklich die Möglichkeit geben, sich individuell zu entfalten, wenn wir auf saubere Plätze, wenigstens einigermaßen saubere Plätze kommen, wenn wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen, dass Feste nicht stattfinden oder nur erschwerlich wegen Sicherheitskonzepten, wenn wir es schaffen, uns nicht auf Randdebatten einzulassen, sondern uns das Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn wir auch mal wieder zulassen, dass es ganz viele tolle Momente im Leben gibt und Deutschland eigentlich ein ganz fantastisches Land ist. Und wenn es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, dass Schwarz-Rot-Gold etwas unbedingt Erstrebenswertes ist, was wir mit Stolz nach außen präsentieren dürfen, weil Schwarz-Rot-Gold ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und damit das Fundament von Friede, Freiheit und auch im besten Sinne der Vielfältigkeit. Wenn wir nicht mehr so toxische Debatten führen und wenn wir verstehen, dass wir in einem großen Land leben, in das allerdings auf der Weltkarte ein ganz kleiner Teil ist, wo es ganz viele globale, komplexe Problemfelder gibt, immer gab und auch zukünftig möglicherweise vermehrt gibt, aber wir trotzdem so eine kleine Romantik haben von einer Zukunftsversion im besten Sinne, also stolz sind, weitermachen, innovativ sind. Ich glaube, das so in den Überbegriffen, da kann man, glaube ich, ganz viel rein interpretieren. Zumindest tue ich das so ich gucke gerade auf die Tapete bei mir zu Hause und denke so darüber nach. Ja. Ich glaube einfach, dieses Land ist ganz fantastisch und wir haben so tolle Menschen in diesem Land und das wird auch was werden. Das wird auch was werden. Wir sind gerade in so einem Allzeittief, in so einer richtigen Depression. Irgendwann kommen wieder politisch Verantwortliche, die richtig gut sind. Und Deutschland ist ein starkes Land. Und wir haben, wie gesagt, wir haben tolle Menschen und da kommen wir auch wieder raus.
Also, dann nehmen wir doch aus dieser Folge mit, dass Sicherheit nicht erst dort beginnt, wo Gesetze durchgesetzt werden, sondern dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und auch Respekt zeigen und einander zuhören. Das, was vielleicht etwas vergessen wurde in den vergangenen Jahren. Lieber Manuel Ostermann, ich darf mich bei Ihnen dann danken zu später Stunde heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Und ich wünsche Ihnen viel Energie, viel Kraft und von Herzen alles erdenklich Gute weiterhin.
Vielen lieben Dank. Es war mir eine ganz große Freude und jederzeit gerne wieder.
Das war Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin.